Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Morgen startet die Leipziger Buchmesse. Wir werden ab morgen live vom Messegelände senden. Aber vorher werfen wir noch einen Blick auf die Situation der Buchverlage. Und am Ende der Sendung spreche ich mit Claudia Date, die für ihre Übersetzungen vielfach ausgezeichnet worden ist. Sie ist Mitherausgeberin des Bandes »Den Krieg übersetzen – Gedichte aus der Ukraine«. Im Studio ist Nora Karches. Der besondere Reiz der Leipziger Buchmesse liegt in der Vielfalt der Verlage, die dort ausstellen, unter ihnen zahlreiche unabhängige Verlage, und im Lesefest Leipzig liest. Aber die Zeiten zum Büchermachen sind nicht die besten. Das Buchhandelsjahr hat mit einem Minus begonnen. Die Verkaufszahlen lagen im Januar um 1,2% unter dem Vorjahreswert. Im Februar drehten die Buchumsätze dann ins Plus, doch die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt. Es sind gerade die Extrakosten in der Herstellung und in der Logistik, mit denen die unabhängigen Verlage wirklich zu kämpfen haben. Nils Kahlefendt hat sich in der Branche umgehört und als erstes bei Gunnar Tschinnibulk, dem Leiter des Kanon Verlags, nachgefragt, mit welchen Gefühlen er zur Messe fährt.
Um Kosten zu sparen, haben wir in Leipzig eine Airbnb-Wohnung gemietet als Verlags-WG. Wir frühstücken zusammen, wir dürfen natürlich nicht über die Stränge schlagen, der eine passt auf die andere auf. Und morgens gibt's Brötchen, dann geht's zur Lesung und auf die Messe.
Auch für Kanon-Verleger Gunnar Tschinnibulk sind die fetten Jahre, wenn es sie gegeben haben sollte, vorbei. Tschinnibulk war verlegerischer Geschäftsführer des Aufbauverlags und in gleicher Position bei Ullstein, bevor er 2020 mitten in Pandemiezeiten den eigenen Verlag gründete. Als die Leipziger Buchmesse im Frühjahr 2022 zum dritten Mal in Folge abgesagt wurde, organisierte er gemeinsam mit dem Verleger Leif Greinus die Buchmesse Pop-Up mit mehr als 60 unabhängigen Verlagen. Der Mann, darf man vermuten, kennt Branchenkrösusse und Indies aus dem FF.
Einen unabhängigen Verlag zu betreiben heißt, immer 3 bis 5 Rabattpunkte bei allem hinterher zu sein. Auf der Kostenseite. Rein kaufmännisch haben wir hier eine völlig andere Sportart, als sie in großen Verlagen betrieben wird, in großen Verlagsgruppen. Und das ist kein Spaß im Moment.
Kanon hatte einen fulminanten Start und legt seit Sommer letzten Jahres sogar ein eigenes Taschenbuchprogramm auf. Der Verleger sieht's mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Früher hat ein Verlag, der ein sehr gutes Hardcover-Programm gemacht hat, bei einem Random House Verlag oder bei einem Holzbrink Verlag einen tollen Vorschuss erlöst für eine Taschenbuchlizenz. Sowas findet heute nicht mehr statt. Diese Erlösquelle, die vielleicht so 15% eines Umsatzes bei einem kleinen Verlag ausgemacht hat, fällt komplett weg, ja? Also es lohnt sich nicht mehr, Taschenbuchlizenzen zu vergeben. Man muss sie selbst ausüben. Das ist wirtschaftlich on the long run besser, aber schädigt natürlich erstmal die Liquidität eines Verlages.
Unter den Warengruppen stach 2023 die Belletristik mit überdurchschnittlichen Zuwächsen hervor. Kinder- und Jugendbücher legten immerhin um 2,4% zu. Ein zartes Hoffnungspflänzchen angesichts der aktuellen Iglu-Studie, nach der ein Viertel unserer Viertklässler nicht richtig lesen kann. Doch beim Klett-Kinderbuchverlag, der in diesem Jahr 15 wird, fressen die horrend gestiegenen Gemeinkosten den Gewinn fast auf. Monika Osberghaus.
Als Kinderbuchverlage ging es uns, glaube ich, allen sehr gut. Die Jahre 2020 und 2021 waren super. Jetzt in unserem Verlag war das 21er Jahr das Beste in der Verlagsgeschichte. Und dann ging es aber doch wieder runter. Und vor allen Dingen jetzt das vergangene Jahr, das 23er Jahr, war total schwierig. Da waren im Prinzip die Umsätze auch noch gut. Also die Leute haben genauso gekauft wie vorher. Nur hatten wir so dermaßen viel höhere Kosten, dass wir kaum auf eine schwarze Null gekommen sind.
Als Tedel von Wallmoden 1986 den Wallstein Verlag gründete, setzte er die ersten Bücher noch selbst auf dem Mac.
Im Moment haben wir nicht eine Phase, die kleineren unabhängigen Verlage stützt oder begünstigt, sondern wir bewegen uns in einer Phase, die vor allem durch Konzentrationsprozesse gekennzeichnet ist. Durch diese Konzentrationsprozesse entstehen Asymmetrien. Und in Asymmetrien können die kleineren Verlage natürlich viel schwerer über Konditionen verhandeln.
Dass schiere Größe kein Wert an sich ist, zeigte sich Ende Januar. Da sorgte die Verlagsgruppe Penguin Random House, zu der mehr als 40 Verlage gehören, darunter Häuser wie Goldmann, Heine, Luchterhand oder die DVA, für Aufsehen. Bis 2027 sollen 100 Stellen wegfallen. Den Abbau von immerhin 10% der Belegschaft begründet die Bertelsmann-Tochter mit Kostensteigerungen und einem veränderten Konsumentenverhalten.
Auch die Großen stehen natürlich im Wind,
sagt Gunnar Zünibulk.
Es ist natürlich auch schwierig, größere Organisationen zu steuern und zu leiten. Ich habe vorhin gesagt, dass Größe gut sein kann und ertragreich und Gewinne leichter generieren kann. Größe kann aber auch zum fatalen Straucheln führen, wenn man sie nicht gut organisiert.
Als der traditionsreiche S. Fischer Verlag sich im letzten Herbst von Sif Bublitz trennte und Oliver Vogel zum neuen verlegerischen Geschäftsführer berief, wollten viele eine Personalie mit Signalwirkung erkennen. Der so Gelobte widerspricht energisch.
Ich arbeite jetzt hier in einem Unternehmen, in dem 160 Leute arbeiten, die finanziert werden müssen, so wie auch die Büroräume finanziert werden müssen und die Stromrechnung und so weiter. Es ist einfach Quatsch, in einem Verlag zu unterscheiden zwischen einem wirtschaftlichen Ergebnis und einer inhaltlichen Arbeit. Die hängen eng zusammen. Die Kunst besteht darin, die Dinge zu veröffentlichen, die man veröffentlichen will, aus was für Gründen auch immer, und dabei genug Geld zu verdienen, dass sich das rechnet.
Allen Unkenrufen und Leserschwundstudien zum Trotz hat S. Fischer seinen Umsatz 2023 um 10% gesteigert und einen ordentlichen Gewinn eingefahren. Insofern ist Vogel auch nicht pessimistisch, was die Branche angeht.
Wir erleben doch gerade was absolut Sensationelles. Wir erleben, dass eine Social-Media-Plattform, TikTok, die wir sozusagen für die bisher literaturfernste Plattform gehalten haben, dafür sorgt, dass junge Leute lesen, dass junge Leute Bücher kaufen und Bücher lesen, und zwar in geradezu hysterischer Weise. Und diese jungen Leute, das weiß ich schon, das sind die Leser von anderen Büchern morgen. Ob das nun literarische Bücher sind oder das, was wir hier Unterhaltung nennen, das ist mir dann im Zweifel auch egal. Wir haben da neue Leser und Leserinnen, die nachkommen.
Die Buchwelt ist ein menschengemachtes Gewerbe. Wie stark Köpfe und gegenseitiges Vertrauen die Identität eines Verlags, sein Wir-Gefühl ausmachen, bemerkt man erst, wenn es unrund zu laufen scheint. Beim Aufbauverlag am Berliner Moritzplatz, der zuletzt mit Tove Ditlevsen oder Sigrid Nunes reüssierte, auf dem Feld der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aber merkwürdig blass blieb, tanzen die Organigramme Kasatschok. Nach dem Ausscheiden von Konstanze Neumann und Reinhard Rohn aus der Geschäftsführung hält dort Alleineigentümer Matthias Koch die Zügel in der Hand. Daneben gibt es einen mit viel Fachkompetenz besetzten Beirat und einen Schweizer Berater. Julia Frank, die erst im letzten Sommer gemeinsam mit Rainer Wieland die Herausgeberschaft der renommierten Anderen Bibliothek übernommen hat, wird sich nach nur einem Jahr wieder komplett der Schriftstellerei widmen. Man wünscht dem Traditionsverlag, der gern schon mal als Surkamp des Ostens bezeichnet wurde, dass er unter einer neuen verlegerischen Geschäftsführung wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt.
Wir hatten das Glück, dass wir insgesamt jetzt 4-mal den Deutschen Verlagspreis gewonnen haben. Und ich wüsste nicht, wo der Verlag wäre ohne diese Förderung.
Der Verlag, das ist Maro aus der Brechtstadt Augsburg, der vor mehr als einem halben Jahrhundert begann, Bukowski und andere Beatniks auf Deutsch zu verlegen. Heute wird er von Sarah Käsmeier, der Tochter des Verlagsgründers, gemeinsam mit dem Vater geführt. Der Deutsche Verlagspreis wird seit 2019 jährlich an 63 Verlage vergeben. Bei durchschnittlich 350 Bewerbungen verfügt er aber ab Werk über eine eingebaute Ungerechtigkeitsautomatik. Ohne ihn hätte sich auch Maro die Messeteilnahmen in Frankfurt und Leipzig und damit die dringend nötige Sichtbarkeit nicht mehr leisten können. Als Vorstandsmitglied der Kurt-Wolf-Stiftung setzt sich Sarah Käsmeier dafür ein, dass aus der Förderung per Preisgeld eine strukturelle Förderung wird. Die Ampel hatte die Prüfung dieses Ansinnens in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Die Mittel sollten von Bund und Ländern kommen. Vor allem bei den Landespolitikern betreibt die Stiftung aktuell Lobbyarbeit.
Wir laden sie an den Stand ein, auf den Buchmessen, und versuchen zu schildern, wie wir arbeiten, und warum das, was wir machen, eben keine reine wirtschaftliche Tätigkeit ist, bei der ein großer Profit am Ende steht, sondern warum es in erster Linie auch Kulturarbeit ist. Genauso wie die Arbeit von Orchestern und Programmkinos und so weiter. Keine dieser Branchen könnte ohne Förderungen existieren.
Ein Jahr vor den nächsten Wahlen steht das Ergebnis der Prüfung noch aus. Und auch der Deutsche Verlagspreis 2024 ist aktuell noch nicht ausgeschrieben. Neben manchem Winz-Verlag, dem unterwegs die Pust ausgegangen ist, werden wir einen vermissen, der wie kein zweiter mit der kleineren deutschen Buchmesse personifiziert worden ist. Oliver Zille hat seine letzten Jahre als Buchmessedirektor als zermürbenden Windmühlenkampf gegen Renditedruck und Prozessstandardisierung erlebt. Wie viele Verleger hofft Tedel von Wallmoden, dass die neue Buchmessedirektorin Astrid Böhmisch den kulturellen Zuschnitt der Messe, das Lesefest, nicht nur verteidigt, sondern aktiv ausbaut.
Wer glaubt, aus der Leipziger Buchmesse mehr Geld herausholen zu können und weniger investieren zu müssen, täuscht sich. Ich kann mir vorstellen, dass das Frau Böhmisch vollkommen klar ist und ich hoffe sehr, dass sie sich gegenüber der Gesamtmesseleitung in diesem Bestreben durchsetzen kann.
Nils Kahlefendt mit einem Beitrag über die Situation der deutschen Verlage kurz vor Beginn der Leipziger Buchmesse. Heute wurde bekannt, dass Julia Franks sich wieder eigenen schriftstellerischen Projekten widmen wird. Sie übergibt nach einem knappen Jahr die Herausgeberschaft der anderen Bibliothek, die im Aufbau Verlag erscheint, an Nele Holdack. Gemeinsam mit Rainer Wieland bildet sie ab dem Sommer das Herausgeber-Duo. Den Krieg übersetzen. So heißt ein Band, in dem Gedichte aus der Ukraine veröffentlicht worden sind. Die Texte gewähren uns Einblicke in die Situation der Menschen vor Ort, wie wir sie so nicht aus den Abendnachrichten erhalten. In einem Gedicht finden sich die Verse: Wie seltsam das Gefühl, wieder jemandes Willen zu existieren. In einem anderen geht es um eine Frau, die sich zurechtmacht für die Begegnung mit dem Tod. Rote Zone heißt dieses Gedicht von Irina Zillig. Hören wir den Beginn. Es liest Christine Jensen.
Wenn ich in die rote Zone gehe, ertappe ich mich jedes Mal, wie ich mich meinem Körper mit außergewöhnlicher Sorgfalt widme. Gründlich rasiere ich alles Überflüssige weg, lange feile ich meine Nägel und suche feine Unterwäsche aus. Ganz so, wie man sich auf ein besonders intimes Treffen vorbereitet. Du weißt nie, wer dich auszieht, womöglich sogar heute, sagte meine Oma immer und folgte ihren Gedanken. Auch ich folge meinen Gedanken. Auch ich muss unweigerlich an ein mögliches Treffen mit diesem Liebhaber denken, der kalte Augen hat, feuchte Finger und Haar, das nach schwarzen Wiesenblumen duftet. Lieber nicht heute, sage ich, heute bitte nicht. Er lächelt lange und schweigt. Und etwas Rotes scheint an seinen Zähnen. Doch heute ziehe ich mich selbst aus.
Ich habe mit Claudia Date gesprochen, die den Band mit herausgegeben und einige der Texte übersetzt hat. Als erstes habe ich zu ihr gesagt, Sie schreiben in der Einleitung, dass der Krieg deutliche Spuren in der ukrainischen Sprache hinterlässt. Was heißt das genau?
Also die Veränderungen der Sprache vollziehen sich einerseits am Vokabular. Das heißt, die Sprache nimmt neue Wörter auf. Plötzlich sind Wörter, Bezeichnungen von Waffensystemen zum Beispiel allgegenwärtig. Und die tragen zum Teil auch sprechende Namen. Zum Beispiel die Raketenwerfer heißen Hrad. Das ist ein Wort, was in der normalen Sprache für Hagel verwendet werden würde. Und wir können uns natürlich vorstellen, dass in der Übersetzung das relativ kompliziert ist, weil sie können nicht gleichzeitig den Begriff von Raketenwerfer und dann diese Bedeutung von Hagel, etwas geht auf mich nieder, dem ich nicht ausweichen kann, das auch sehr schmerzhaft ist. Das ist natürlich in der Übersetzung schwer wiederzugeben und für die Leser auch gar nicht so einfach nachzuvollziehen.
Ein Aspekt, der oft thematisiert wird in den Gedichten, ist die Veränderung der Zeitwahrnehmung. Zuerst gab es im Laden kein Mehl, Brot und Getreide, Joghurt und Milch, Danach verschwand die Zeit, das lesen wir in einem der Texte. Oder auch Blut gerinnt, Zeit gerinnt nicht. Was waren für Sie weitere wichtige Themenkomplexe?
Also ein Aspekt, der in vielen Gedichten eine Rolle spielt, ist die Körperlichkeit. Die Dichterinnen und Dichter versuchen zu beschreiben, wie der Krieg sie auch körperlich durchdringt und beschreiben auch die körperlichen Reaktionen. Also wir lesen zum Beispiel in einem Gedicht von Darina Gladun über die Inbeschlagnahmung einer Wohnung, wie sich die Protagonistin des Gedichtes vorstellt, wie ein russischer Soldat all ihre Kleidung anlegt. Und wir verstehen, dass der Krieg also in seiner ganzen Grausamkeit und in seiner Gewalt sich in die Körper einschreibt. Ein weiteres Thema, was ganz präsent ist, ist das Thema Sicherheit und Ungewissheit. Es gibt auch diese stehende Formulierung, mit der immer wieder gearbeitet wird, ist jemand in Sicherheit oder nicht in Sicherheit? Das findet sich auch in einem Gedicht von Darina Gladun. Vbespetsi, nevbespetsi, also diese direkte Erfahrung von, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was morgen kommt, ich kann mich überhaupt in den normalen Koordinaten des Lebens nicht mehr bewegen.
Mir ist aufgefallen, dass gleich an mehreren Stellen die Todesfuge von Paul Celan zitiert wird. An einer Stelle lesen wir, wir wickeln uns in eine Decke aus Krieg, wir machen Kriegsdiät. Wir essen ihn morgens, wir essen ihn mittags, wir essen ihn abends. Welche Bedeutung hat das Werk von Paul Celan in der Ukraine?
Ja, Sie zitieren hier das Gedicht Botschafter des Krieges von Darina Gladun. Und es ist tatsächlich so, Celan kommt ja aus Tschernivtsi, Tschernowitz, das heißt, er ist in der heutigen Ukraine geboren. Und seine Dichtung hat, wie viele andere nicht-russische Dichtungen, auch während der Sowjetzeit ein großes Verschweigen erfahren. Das heißt, es gab kein Bewusstsein und auch keinen Willen, die Mehrsprachigkeit der Ukraine abzubilden. Und darunter fiel eben leider auch Paul Celans Lyrik. Aber seit den 1990er Jahren gibt es in Tschernowitz sehr intensive Bemühungen, das Erbe auch für die ukrainische Kultur wieder lebendig zu machen. Und ich sehe diese Anspielung auf die Gedichte eben auch als einen Hinweis darauf, dass das gelungen ist, dass also diese Lyrik heute nicht nur in ihrer Einzigartigkeit der Kriegserfahrung, sondern auch in dem konkreten Bezug zu dem Raum Ukraine rezipiert wird und eben heute auch ins Verhältnis gesetzt wird zu dem, was in dem Krieg passiert.
Zumindest in der Anfangszeit war in den Nachrichten, die uns aus der Ukraine erreichten, immer wieder auch die Rede von der, ja, ich will mal sagen, Widerstandskraft der ukrainischen Bevölkerung. In einem der Texte steht, ich habe keine Kraft mehr, das alles auszuhalten, also kennt meine Kraft kein Ende. Welche Rolle spielt die Lyrik in der Ukraine seit dem 24. Februar? Oder anders gefragt, welche Funktion erfüllt sie?
Also zum einen, dass Dichtung gelesen, gesprochen eine sehr starke Gemeinschaftsfunktion hat. Das heißt, in dem Geschriebenen finden diejenigen, die das erlebt haben und diejenigen, die das aufnehmen, zusammen und bilden so einen gemeinsamen Erfahrungs- und Wahrnehmungsraum. Und das ist ganz wichtig, weil natürlich nicht jeder Tote kann einzeln betrauert werden. Aber in einem Gedicht ist es möglich, diese Erfahrung einer breiten Menge an Menschen zugänglich zu machen. Und die Menschen erleben das auch so. Es wird sehr viel Dichtung gelesen, weil man sich auch mit der eigenen Erfahrung darin aufgehoben fühlt und weil man die anderen sozusagen als Gegenüber, als Mitleidende darin empfinden kann, auch wenn man sie nicht persönlich kennt.
Das war Claudia Date. Sie hat den Krieg übersetzten Gedichte aus der Ukraine mit herausgegeben. 192 Seiten kosten 17,50 Euro. Erschienen ist das Buch in der Edition Fototapete. Hier folgt gleich Forschung aktuell mit einem Bericht über die Klimarekorde des Jahres 2023. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.